Also Joachim, vielen Dank für die Einleitung. Du hast das Thema schon genannt, Jesus als Löwe und Lamm. Zum Einstieg, sozusagen zum Aufwärmen, habe ich ein kleines Rätsel mitgebracht, ein Kindergartenrätsel. Die Frage ist, was passt nicht ins Bild? Genau, das war ziemlich einfach. Der hat eben keine Rollen. Nächstes Bild, was passt hier nicht rein in die Reihe oder ins Bild? Die Giraffe, die gibt es halt nicht im Vogelsberg auf dem Bauernhof. Ganz genau, ihr seid also fit. Vielleicht sagt ihr, naja, das ist jetzt wirklich Kindergarten. Stimmt, es sind auch Kindergartenrätsel. Okay, dieselbe Frage, was passt nicht ins Bild hierfür? Was passt nicht ins Bild? Jesus ist hier dabei, nach Jerusalem einzuziehen. Wir denken an Palmsonntag, an diese Szene. Die Menschen sind begeistert, Palmwedel sind dort, sie schwenken damit. Sie begrüßen ihn, Hosianna, dem Sohn Davids. Sie begrüßen ihn wie ein König. Ja, was passt denn hier nicht ins Bild? Der Esel passt nicht ins Bild. Also alles ist toll, Jesus zieht wirklich wie ein König ein, aber er trägt keinen tollen Mantel, er trägt keine Krone und vor allem, er reitet auf einem Esel. Auf einem kleinen Esel. Ich meine, ein Esel, das würde passen für ein Kind. Oder, wer Tolkien mag, für ein Hobbit. Aber nicht für einen König. Ein Esel und ein König, das passt nicht zusammen. Und schon an dieser Szene wird deutlich, Jesus ist offensichtlich ein König der anderen Art. Das hatte ein Prophet schon verheißen. Zacharja schrieb in Zacharja 9, freue dich, Jerusalem, dein König kommt zu dir. Er ist gerecht und er hilft. Das erwarten wir von einem König. Aber es geht weiter. Er ist demütig und reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen einer Eselin. Und das überrascht. Offensichtlich bringt dieser Jesus zwei Dinge zusammen. Wenn wir in Zacharja weiterlesen, ist davon die Rede, dass dieser, der da kommt, die Streitwagen vernichtet, den Kriegsbogen, dass er den Völkern Frieden verkündet, dass seine Herrschaft von Meer zu Meer reicht bis an die Enden der Welt, also voller Macht, das passt zu einem König. Aber Jesus ist eben der König der anderen Art, der voller Macht ist und doch gleichzeitig voller Sanftmut und Demut. Er bringt zwei Dinge zusammen, die sich eigentlich komplett ausschließen und widersprechen. Er vereint sie in einer Person. Und das müssen wir weiter untersuchen. Da müssen wir nochmal hinschauen und dazu lade ich euch ein. Und für das Folgende, da habe ich einfach ganz viele Anstöße aus ein, zwei Predigten von Tim Keller gezogen. Und Tim Keller verweist auf eine Predigt von Jonathan Edwards. Und dieser Jonathan Edwards, der hat in Amerika gelebt, im 18. Jahrhundert, glaube ich. Er war ein sehr bekannter Prediger. Es gab große Erweckungen in seiner Zeit, sehr groß. Nicht nur durch ihn, aber er hat da ganz Entscheidendes auch zu beigetragen. Und er hat einmal gepredigt über die Vorzüglichkeit von Jesus Christus. Die Vorzüglichkeit von Jesus Christus. Im Englischen heißt es the excellence of Jesus Christ. Also, dass Jesus exzellent ist. Und er hat sich dabei auf Offenbarung 5 bezogen. Auf diesen Text, den Joachim eben schon erst mit Worten erzählt hat und dann später weitergelesen hat. Und ich möchte das nochmal aufgreifen. Das sieht also der Apostel Johannes in einer Vision den Himmel. Er sieht den Thron und dass dort jemand sitzt mit dieser Buchrolle mit den 7 Siegeln. Und dann ist da ein Engel, der mit lauter Stimme ruft, wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Wer hat das Recht, seine Siegel aufzubrechen? Wie Joachim eben sagte, wo dieses Buch geöffnet wird, da beginnt die Zukunft. Wer dieses Buch öffnet, der hat die Zukunft und das Weltende in der Hand. Wer dieses Buch öffnet, der initiiert auch die Aufrichtung von Gottes Königsherrschaft. All das ist mit diesem Buch verbunden. Tja, das ist doch eine gute Frage. Wer hat die Zukunft in der Hand? Wer kann Gottes Herrschaft gegen alle Gegenwehr zum Trotz aufrichten? Und auch mal für mich persönlich, wer hat auch meine Zukunft in der Hand? Und dann heißt es hier, aber da war niemand. Aber da war niemand, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, der das Buch öffnen konnte, um zu sehen, was darin stand. Keiner war zu finden, der würdig gewesen wäre, die Buchrolle aufzumachen und etwas von ihrem Inhalt zu erfahren. Schwarz, Johannes sieht schwarz. Niemand. Und dann heißt es hier, dass Johannes, der diese Vision hat, in dieser Zeit sehr ergriffen war. Es heißt, darüber weinte ich sehr. Doch einer der Ältesten sagte zu mir, weine nicht. Einer hat den Sieg errungen, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids hervorwuchs. Er ist würdig, das Buch mit den sieben Siegeln zu öffnen. Weine nicht. Und das gilt auch dir. Wenn du an deine Zukunft denkst, weine nicht. Denn jemand ist da, der sie fest in der Hand hält. Und Johannes wird aufgefordert, nach einem Löwen Ausschau zu halten. Ein Löwe, der steht unübertroffen für Stärke. Ein Löwe strahlt Majestät aus. Er ist königlich, er ist unwiderstehlich. Seine Stimme, wenn die erschallt, lässt sie alles erzittern. Sie übertönt alles. Seine Erscheinung ist ehrfurchtgebietend. Johannes wird aufgefordert, nach einem Löwen zu schauen. Jetzt öffnet er die Augen und sieht. Was sieht er? Das sieht er. Ein Lamm. Da heißt es, nun sah ich in der Mitte, da wo der Thron war, ein Lamm stehen, umgeben von den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Es sah aus, ich habe den Text auch noch mitgebracht, es sah aus wie ein Opfertier, das geschlachtet worden ist und hatte sieben Hörner und sieben Augen. Die sieben Augen sind die sieben Geister Gottes, die in die ganze Welt ausgesandt sind. Okay, das müssen wir mal Stück für Stück durchgehen. Das Erste, Johannes wird aufgefordert, nach einem Löwen zu schauen, nach dem Löwen von Juda. Er öffnet die Augen und was sieht er? Ein Lamm. Überraschend. Ein Lamm? Augenblick mal, vielleicht wird er das gedacht haben. Das ist doch das komplette Gegenteil zu einem Löwen. Löwe und Lamm, das ist so unterschiedlich. Der Löwe, wie eben gesehen, der strahlt Herrlichkeit und Majestät und Kraft aus. Und das Lamm steht für das komplette Gegenteil. Es steht für Opfer. Es steht dafür, dass es den Menschen Nahrung und Kleidung gibt. Verletzlich. Hier macht sich jemand verletzlich. Unglaublich. Löwe und Lamm. Jesus ist offensichtlich beides. Was unvereinbar, ja widersprüchlich erscheint, bringt er in einer wunderbaren Weise zusammen. Er ist der Löwe aus Juda, der unwiderstehlich starke König für uns. Und gleichzeitig ist er das Lamm des Opfers, geschlachtet für uns. Er bringt beides zusammen. Noch ein kurzer Kommentar, weil das könnte verwirrend sein. Warum ist eigentlich hier davon die Rede, dass Johannes sieben Hörner und sieben Augen sieht? Nun, die Offenbarung spricht in Bildsprache. Johannes hat es so gesehen und was er gesehen hat, hat symbolische Bedeutung. Ein Horn steht im biblischen Sprachgebrauch für Kraft und Macht. Sieben ist die Vollzahl, steht für die Fülle. Das heißt, wenn Johannes hier ein Lamm mit sieben Hörnern sieht, bedeutet es, dieses Lamm, das ist Jesus Christus, er hat die Fülle der Macht. Ihm ist alle Macht gegeben, das hat er seinen Jüngern auch gesagt, am Ende von Matthäus 28. Und die sieben Augen, das war eben erklärt, in der Offenbarung selbst, gedeutet als, sind die sieben Geister Gottes. Sieben, wieder als Vollzahl, das heißt in Jesus ist der Geist Gottes vollkommen. In Jesus ist die ganze Fülle der Gottheit. Jesus Christus, hier ist Gott ganz gegenwärtig. Also in diesem Lamm ist alle Kraft versammelt und ist Gott selbst am Werk. Das bedeutet es. Löwe und Lamm. Diese Kraft des Lammes wird in den weiteren Versen deutlich. Da heißt es, das Lamm trat vor den hin, der auf dem Thron saß, um das Buch in Empfang zu nehmen, das er in seiner rechten Hand hielt. Die Zukunft. Als es das Buch entgegengenommen hatte, warfen sich die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor ihm nieder. Und nun sangen die vier lebendigen Wesen und die Ältesten ein neues Lied. Es lautete, würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft. Menschen aller Sprachen und Kulturen. Du hast sie zu Mitherrschern gemacht, zu Priestern für unseren Gott. Und sie werden einmal auf der Erde regieren. Soweit die Worte aus der Offenbarung 5. Anbetung ist dort zu sehen für Jesus als Löwen, für Jesus als Lamm. Die scheinbare Schwäche ist die größte Stärke. Wie groß ist Jesus? Er verbindet unendliche Höhe und vollkommene Nähe, unendliche Gerechtigkeit und unendliche Gnade, Herrlichkeit und Demut, Majestät und Sanftmut, Hoheit und Dienst. Er ist ein mächtiger Kapitän und ein liebevoller Liebhaber. Er ist der mächtige Baum des Lebens und eine zarte Blume, die sich für uns zertreten lässt. Er ist der Löwe und das Lamm. Wer könnte sonst all das in sich verbinden, wenn nicht er? Erstaunlich. Und doch lohnt es sich weiter zu gucken. Denn die Frage stellt sich, der Löwe, der sich wie ein Lamm hat schlachten lassen, warum ist das nötig? Ich meine, hätte er nicht einfach als Löwe brüllen können und alles ist gut? Hier lohnt ein Blick zurück in den Garten Eden. Der Garten Eden, ganz am Anfang der Geschichte dieser Welt, war das Paradies, und zwar aus folgendem Grund. Hier war Mensch und Gott, sowie Mensch und Mitmensch, miteinander in heilen Beziehungen unterwegs. Alle in direkter Nähe, in direktem Miteinander. Das war das Paradies. Hier im Garten Eden war Gottes Gegenwart. Und gerade deshalb, weil Menschen so nah bei Gott leben konnten, war absoluter Shalom, absoluter Frieden. Tod, Vergänglichkeit, Böses hat überhaupt keinen Platz. Doch die Menschen entscheiden sich, ihr Leben auf andere Dinge aufzubauen und zu zentrieren. Sie geben anderen Dingen absolute Bedeutung, anderen Dingen als Gott. Und das Ergebnis ist, die Menschen haben die Nähe zu Gott und das Leben verloren. Adam und Eva mussten gehen. Sie mussten das Paradies verlassen. Die Nähe, die direkte Beziehung zu Gott. Und als sie den Garten Eden verlassen haben und sich umtreten, was sahen sie da? Was haben sie gesehen? Wir lesen es in Genesis, in 1. Mose 3, Vers 24. Da heißt es, Gott vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern. Und die Flamme des zuckenden Schwerts, damit sie den Weg zum Baum des Lebens bewachten. Als Adam und Eva sich umdrehten, was sahen sie da? Ein flammendes Schwert, das sich hin und her bewegte. Da kommt niemand durch. Es hat den Weg zurück in Gottes Gegenwart versperrt. Ein feuriges Schwert, Feuer, steht für Gottes Gegenwart und das eben oft im Zusammenhang mit Gericht. Und ob dieses Schwert, das hin und her zuckt, ist ein bisschen schwierig zu übersetzen, ob das so fast wie im Kreis hin und her geschwungen ist oder sich im Zickzack wie ein Blitz hin und her bewegt, Das ist eigentlich auch egal, denn die Grundidee ist völlig klar. Ein solches Schwert, noch dazu in der Hand von mächtigen Engeln, das wird auf jeden Fall treffen. Treffen und den Tod bringen. Da ist kein Durchkommen mehr in den Garten Eden. Der Eingang zum Garten ist bewacht von Engeln, von Gottes Boten. Hier den Cherubim, das sind Engelwesen. Das war eine allgemeine Idee auch im Nahen Osten, dass eben Cherubim die Aufgabe haben, das Heiligtum zu bewachen. Wir sehen das auch in der Stiftshütte und später im Tempel. Dort sind in den Vorhängen Bilder von Cherubim eingestickt. Und im Allerheiligsten waren es zwei Cherubim, die ihre Flügel ausbreiteten und wie ein Thron für Gott gebildet haben. Cherubim sind Engelwesen, die die Aufgabe haben, das, was Gott heilig ist, vor Missbrauch und Entweihung zu schützen. Und sie stehen hier im Osten des Gartens. Im Osten war der Eingang. Genauso war es bei der Stiftshütte und dem Tempel später. Also waren die auch ausgerichtet, dass man von Osten hineinging. Man könnte sogar noch mehr Vergleiche ziehen, aber wir machen es kurz. Schon der letzte Vers aus 1. Mose 3 macht deutlich, dass hier ganz viele Begriffe sind, die mit dem Thema Heiligtum zu tun haben. Das heißt, der Garten Eden war wie eine Art Urform oder Urbild des Heiligtums. Also des Ortes, wo Gott in einzigartiger Weise gegenwärtig ist, mit all seiner lebensspendenden Kraft. Und es war genau das, was die Menschen verloren haben, als sie die Frucht aßen, als sie sich gegen Gottes Gebot wandten, gegen ihn persönlich. Es war genau das, was sie verloren hatten, das Heiligtum, die unmittelbare Nähe zu Gott. Und seitdem gilt Folgendes. Die Kinder von Adam und Eva, Kain und Abel, beginnen ihr Leben außerhalb von Eden, nicht innerhalb. Seitdem beginnt das Leben der Menschen außerhalb von Eden. Weil wir unser Leben auf anderes aufgebaut und anderem letztes Vertrauen geschenkt haben als Gott, ist das passiert. Die Konsequenzen waren schrecklich. Tod. Vergänglichkeit, auch Krieg und Konflikte, Ungerechtigkeit und Gewalt. Menschen trampeln gegenseitig aufeinander herum. Sie trampeln auf dem herum, was heilig ist. Sie trampeln auf der Erde herum und zerstören sie. Wir merken hier, damals in Eden, aber auch in unserem Leben ganz persönlich, da ist etwas Tiefes und Grundsätzliches passiert in der Beziehung zu Gott. Etwas Tiefes und Grundsätzliches, wo es nicht einfach genügt zu sagen, sorry, kann ich zurück? Da steht was dazwischen. Und wir spüren das in unserem Leben auch, wenn wir in die Welt schauen, wenn etwas passiert ist, das tief geht, das schlimm war. Und der Täter dem Opfer sagt, so lapidar, sorry, können wir das nicht vergessen? Ich weiß, ich habe da jemand umgebracht, aber vielleicht schwamm drüber. Wir vergessen das einfach und tun, als wäre nichts geschehen. Ist das okay? Und wir fühlen innerlich, nein, das ist es nicht, es ist nicht okay. Wo etwas Tiefes, Grundsätzliches passiert ist, da kann man nicht einfach sagen, sorry, das ist jetzt wieder alles gut. Sondern irgendwie fühlen wir in uns, da muss eine kostbare Bezahlung gemacht werden. In irgendeiner Art und Weise, wir wissen nicht genau wie manchmal, aber irgendwie muss etwas Tiefergreifendes geschehen, um eine so tiefe Verletzung wieder zurechtzubringen. Zumindest ein bisschen. Und genau das ist das flammende Schwert hier. Es ist das Schwert der ewigen Gerechtigkeit. Es bewegt sich hin und her. Ich habe mal was mitgebracht. Im Dunkeln könnte man das jetzt besser sehen. Das ist so ein Knicklicht. Ich mag Knicklichter total gerne, vor allem im Dunkeln, weil wenn man die so hin und her macht, so ganz schnell, der Effekt ist jetzt im Licht wahrscheinlich nicht gut zu sehen, aber dann ist das wie so eine Fläche, vielleicht könnt ihr euch das vorstellen. Das leuchtet und dann ist das wie so eine schöne gelbe Fläche. Und wenn ich jetzt versuchen würde, hier so zu wedeln und meinen Finger hier durchzustecken, das wird nicht funktionieren, der wird auf jeden Fall getroffen. So, das was hier steht, ist aber nicht nur ein Knicklicht. Das sind nicht Engel mit Knicklichtern in der Hand.
Die haben was anderes.
Die haben sowas in der Hand. Die haben sowas in der Hand. Und nicht nur sowas, sondern das leuchtet, weil es ein flammendes Schwert ist. Ein Schwert des Feuers. Und wenn die das so hin und her wedeln, dann ist eins völlig klar. Es gibt kein Durchkommen. Es gibt kein Durchkommen mehr. Niemand kann zurück in die Gegenwart Gottes, es sei denn, er geht unter dieses Schwert. Es sei denn, er bezahlt für das, was passiert ist. Aber wer könnte das bezahlen? Wer könnte dieses Schwert, das hin und her fährt, überleben? Das ist der Grund, warum Gott die Stiftshütte ins Leben ruft und den Tempel. Dort ist das Allerheiligste, den Ort, von Gottes, wo Gott gegenwärtig ist, durch einen dicken Vorhang getrennt. Und dieser Vorhang zeigt, es ist gefährlich. Man kann nicht einfach so zurück. Nur der hohe Priester durfte es und nur einmal im Jahr und nur unter einer besonderen Bedingung, wenn er das Blut des Opfers dabei hatte. Das war symbolisch und wies darauf hin, niemand kommt zurück in Gottes Gegenwart ohne das Schwert. Nun ist es der Prophet Jesaja, der ankündigt, es wird einmal jemand kommen, ein Retter, der kommende Messias. Und von diesem kommenden Messias gilt, er wird vom Land der Lebendigen abgeschnitten. Und jetzt kommen wir zurück zu Johannes in der Offenbarung. Was sieht er? Er sieht ein geschlachtetes Lamm. Das größte Beispiel für Verletzlichkeit, Sanftheit und Opfer. Was ist geschehen? Der größte königliche Triumph. Jesus Christus geht höchstpersönlich unter das Schwert. Er geht darunter für dich und mich. Am Kreuz auf Golgatha trägt er deine und meine Schuld auf seiner Schulter. Und ganz persönlich gesagt, das Schwert der ewigen Gerechtigkeit zerbricht dort am Kreuz seinen Körper und zerbricht dabei selbst. Das Schwert der ewigen Gerechtigkeit zerbricht den Körper von Jesus Christus und zerbricht dabei selbst, denn es hat seinen Dienst getan. Er nahm das Schwert für mich und für mich wird es keines mehr geben, wenn ich mich ihm in meinem Leben ganz anvertraut habe. Im Moment des Todes von Jesus Christus ist der Vorhang zerrissen, ist der Zugang zum Heiligtum, zur Nähe Gottes frei geworden. So offen, wie seit den ersten Anfängen der Menschen es niemals mehr war. Und hier sind wir beim Kern des Evangeliums der guten Nachricht. Viele Religionen sagen, du wirst gerettet durch dein moralisches Streben. Lebe so und so und du wirst gerettet. Doch hier, was offenbart Gott uns in seinem Wort? Es ist etwas anderes. Deine Beziehung zu Gott hängt wovon komplett ab? Die Bibel sagt, nicht von deiner Akte, sondern von der Akte von Jesus. Nicht von deiner Vergangenheit, sondern von der Vergangenheit von Jesus, die wir hier sehen. Nicht von deiner Leistung, sondern von der Leistung von Jesus. Nicht von deinem Leben, sondern von dem Leben von Jesus Christus. Deine Beziehung zum Vater hängt komplett ab von ihm. Und du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst es akzeptieren oder zurückweisen. Du kannst Jesus für dich kreuzigen und sagen, das ist nichts für mich. Oder du kannst ihn krönen als deinen König. Kreuzigen oder krönen. Sagen, ja Jesus, sei mein König. Ich möchte in deiner heilsamen Nähe leben. In deiner Liebe, in deiner Königsherrschaft. Sei mein König. Sei mein Löwe und sei mein Lamm, das für meine Sünde den ganzen Preis bezahlt hat. Eins ist sicher, Jesus ist beides, Löwe und Lamm. Und wenn du zu ihm gehst, als dem Lamm für dich, dann kannst du sicher sein, er wird dich verteidigen und retten wie ein Löwe. Denn er hat zugesagt und darauf ist Verlass. Johannes 6. Der Wille dessen, der mich gesandt hat, ist, dass ich von all denen, die er mir gegeben hat, niemand verloren gehen lasse, sondern dass ich sie an jenem letzten Tag vom Tod auferwecke. Totensonntag, das ist heute. Ewigkeitssonntag, das ist auch heute. Denn die Verstorbenen, die Jesus zu ihrem König gekrönt haben, die werden leben bei ihm. Wenn du zu ihm gehst im Lamm, wird er dich verteidigen und retten, wie ein Löwe. Darauf ist Verlass. Amen. Wie wird ein Baby geboren? Wie bekommt ein Baby das Leben sozusagen? Wie erblickt es das Licht der Welt? Weil es sich so sehr angestrengt hat, weil es gesagt hat, morgen, da werde ich geboren, das nehme ich mir jetzt fest vor. Nein. Ein Kind erblickt das Licht der Welt und das Leben durch das Leiden und die Schmerzen eines anderen. Bei jeder Geburt ist das Leben der Mutter in Gefahr, damals in der Antike bis heute. Es war und ist sehr schmerzhaft. Frauen bringen ein Kind zur Welt bei dem Risiko ihres Lebens. Jesus sagt, ich bringe euch zur Welt, ich bringe euch ins Leben. Nicht nur bei dem Risiko meines Lebens, sondern auf Kosten meines Lebens. Durch seine Geburtsschmerzen am Kreuz sind wir zum Leben gebracht. Durch seine Wunde, die das Schwert der Gerechtigkeit auf sich nahm, an unserer Stelle, durch seine Wunden sind wir geheilt. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.